sollte vielleicht ein paar Worte auch zu mir selber sagen. Ja, ich komme aus einer großen christlichen Familie, der älteste von 10 Geschwistern, die alle heute gläubig sind und dem Herrn dienen in irgendeiner Form, wie es ihnen halt gegeben ist, je nach der Begabung. Darüber bin ich sehr froh. Ich habe bei uns im Osten zunächst die 10. Klasse gemacht, wollte dann Abitur machen. Vorher war kein Weg drin, etwa so EOS hieß das bei uns, erweiterte Oberschule, all dieweil ich bei den diversen kommunistischen Jugendorganisationen nicht mitgemacht habe. Und mein Vater sagte dann so, zur Tröstung für die Lehrer in der Schule, also was für den Großen gilt, das gilt für sämtliche andere auch, damit die gleich wussten, wo es lang geht. Nach dem Abitur hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr zur Schule. Ich habe dann so eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Wie man sich das denken kann, manche kennen das auch. Das Einzige, wozu ich noch ein bisschen Lust hatte, das war Physik. Also habe ich mich beworben zum Physikstudium und habe gebetet, ziemlich frech, wie ich heute sagen würde, gesagt, also Herr, wenn du unbedingt willst, dass ich Physik studiere, dann sorg bitte dafür, erstens, dass ich keinerlei Probleme kriege mit der vormilitärischen Ausbildung. Denn ich hatte damals mich schon entschieden, zu den Bausoldaten zu gehen. Das ist so eine Art Wehrersatzdienst gewesen im Osten, also die einzige Art, die es halt gab damals. Und zweitens, dass ich keine Probleme kriege mit der FDJ, also mit der kommunistischen Jugendorganisation, wo ich nicht drin war. Und dann tanzte ich halt an zur technischen Immatrikulation, Prüfung, ja, es ging alles so halbwegs. Und naja, die Leute haben dann mit mir verhandelt, zunächst, weil ich nicht alle Papiere unterschreiben konnte. Und da mit zwei Professoren in so einem gemütlichen Zimmer und ob ich nicht einsehen könnte, dass der Staat natürlich nur solche Leute haben will, die auf seiner Seite stehen. Ja, das konnte ich einsehen, das ist also, war kein Problem für mich. Aber das war auch kein Grund für mich, da trotzdem in irgendwelche Organisationen reinzugehen. Also haben sie mich nach Hause geschickt. Und ich dachte, jetzt ist die Sache gelaufen für dich, brauchst also nicht zu studieren. Und ein paar Wochen später kam dann der Brief, ich sollte antanzen zur Nachimmatrikulation. Und so hat es der Herr halt geführt. Ja, ich habe 4 Jahre Physik studiert in Halle. Halle an der Saale, vielleicht kennt jemand den Ort, den Namen schon mal gehört im Osten.
Was? Du kennst
ihn? Also gut. Es war für mich als Student eine wichtige Erfahrung, nämlich ich habe erst als Student Heilsgewissheit bekommen. Ich hatte als Kind schon immer an Gott geglaubt. Ich kann mich nie an eine Zeit erinnern, wo ich nicht an Gott geglaubt hätte. Einfach von meinen Eltern her. Es war also alles keine Frage. Und dann, naja, ich habe mich manchmal hingekniet an mein Bett, habe gebetet, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und da ist nichts passiert, überhaupt nichts. Kein elektrischer Strom hat mich durchzuckt, wie ich das dachte manchmal. Später hatte ich gehört, naja, wenn du dich richtig bekehrst, dann musst du zu einem Seelsorger gehen. Und dachte ich dann irgendwann mal, naja, lässt sich halt durch die Seelsorgemühle drehen. Und habe dann meine Sünden bekannt, so wie ich das also verstand. Und es ist immer noch nichts passiert. Nichts gefühlt, nicht glücklicher gewesen als vorher. Ja, irgendwann habe ich mich dann taufen lassen. Meine Eltern fragten mal, ja, willst du nicht eigentlich? Natürlich wollte ich. Ich wollte ja Christ sein. Und manchmal immer noch dann die heimliche Angst, ja, bist du es eigentlich oder bist du es nicht? Irgendwann auf so einer Freizeit als jüngster Bursche hat mich mein Bruder gefragt, ja sag mal Karl-Heinz, bist du denn eigentlich bekehrt? Ich sagte, das war noch kurz vor meiner Taufe, ich sagte, ja, aber im gleichen Augenblick hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ja, bin ich es nur oder bin ich es nicht? Das war halt mein Problem, mit dem ich mich rumgeschlagen habe. Ich habe dann Jugendarbeit gemacht, von 14. Lebensjahr an Sonntagsschule sozusagen mitgeholfen. Und dann als Student ist mir das mal passiert, ich habe ein Büchlein gelesen, manche kennen das vielleicht von euch, Botschmenit, das normale Christenleben. Und da ist mir sozusagen ein Licht aufgegangen, es war ein Kronleuchter, würde ich sagen, dass ich begriffen habe, Menschenskinder, du hast auf irgendwelche dummen Gefühle gewartet. Es ist ja auch manchmal doof, was man für Informationen kriegt von anderen Leuten. Wie das also sein soll, ja. Und da gab es schon auch manche Verirrungen im Laufe der Zeit. Also ich habe begriffen, es kommt darauf an, was Gott sieht und nicht, was ich fühle. Was Gott akzeptiert und dass er den Karl-Heinz von Heiden nur deswegen akzeptiert, weil Jesus Christus und sein Blut dazwischen steht. Zwischen Gott und mir. Weil er ihn sieht. Das reicht. Das hat mich sehr froh gemacht. Nun, ich bin dann noch eigentlich aus dem Studium heraus direkt berufen worden von unseren verantwortlichen Brüdern. Es ist wieder eine längere Geschichte, das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich es erzählen soll, zum vollzeitlichen Dienst in der Jugendarbeit, also innerhalb der Brüdergemeinden im Osten, und bin also so kreuz und quer durch die DDR gezogen, habe Jugendgruppen besucht, Evangelisationen gemacht. Und dadurch bin ich konfrontiert worden immer wieder mit dem Thema, also Glaube und Wissenschaft und sowas alles. Und bin, muss ich schon sagen, von daher immer dankbar gewesen, dass ich beim Studium wenigstens so, ich mir eingebildet habe, ein kleines bisschen geradeaus denken gelernt zu haben. Ich bin eigentlich dankbar, nicht Theologie studiert zu haben. Entschuldigung, ich möchte niemand zu nahe treten. Aber manche haben mir das damals sehr abgeraten davon. Waren ja,
gläubig. Wie bitte? Waren die gläubig jetzt abgeraten?
Ja, gewiss. Ja, die waren gläubig. Na gut. Und musste mich dann mit diesen Fragen auseinandersetzen, vor allem Schöpfung, Evolution. Und irgendwann in der Jugend hat man sich damit beschäftigt und Material gesammelt. Ich habe da mal so eine kleine Vervielfältigung geschrieben, also ein kleines Heftchen praktisch, so eine Stellungnahme zum Biologie-Lehrbuch der 10. Klasse. Das ist dann schon natürlich schwarz vervielfältigt worden im Osten, immerhin in ein paar tausend Exemplaren und gelaufen. Irgendwann habe ich dann mal versucht, so ein paar kleine Geschichten zu machen, dass man dem frommen Volk das auch unterjubeln kann und auch anderen, also wie man im Osten überhaupt sowas unter das Volk bringen kann. Also habe Tiere so von sich erzählen lassen und das ist dann doch so gut gelaufen. Ich habe dann Kontakt gekriegt mit dem Werner Gietz mal, manche kennen ihn vielleicht aus Braunschweig, und dem gefielen die Geschichten so gut und die sind dann in etlichen Zeitschriften gelaufen und irgendwann kam dann Verlag und ist ein Büchlein entstanden. Naja, und so weiter. Also so bin ich in die Problematik halt hereingerutscht, einfach durch die Auseinandersetzung, die da ist. Und die da war bei uns im Osten, Apologetik, Verteidigung des Glaubens oder was? Ja, nun sind wir beim Thema. Ich denke, das genügt zu mir selber. Ich wollte versuchen, euch erstmal so ein bisschen was zum Thema darzustellen. Und dann könnten wir vielleicht über einzelne Aspekte sprechen oder Rückfragen oder so. Ich denke, dass wir noch Zeit dazu haben. Kinder stellen ja oft die Frage, Mutti, wo komme ich her? Und die Mutti versucht dann zu erklären, dass das Kind natürlich aus ihrem Bauch kommt. Später fragt das Kind dann, wie die Babys in den Bauch der Mutter hineinkommen. An dieser Stelle kommen manche Mütter ein bisschen ins Schwimmen. Aber das nur nebenbei. Kinder fragen halt, wenn es älter geworden ist, beginnt es selbstständig zu denken, eigenständig, und merkt, dass wir ja nicht nur menschliche Wesen sind, sondern Persönlichkeiten. Und jeder von uns merkt, dass er ein Ich hat, irgendwann passiert das, ein Ich hat, das sich von dem der Eltern und Geschwister unterscheidet. Und die Eltern merken das schon sehr zeitig bei den Kindern, dass es ein Ich hat, das sich von dem der Eltern unterscheidet, wie jeder weiß, der Kinder hat. Ja. Und irgendwann kommt es dazu, dass dieses Ich-Erkennen uns natürlich die Frage stellen lässt, woher komme ich? Und da reicht die Erklärung der Mutter natürlich nicht mehr aus. Die Bibel sagt, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und das bedeutet, dass der Mensch, Adam zunächst, nicht nur einen Körper und Gehirn bekam, sondern auch Verstand und Geist. Hat Gott gegeben. Wir lesen es doch mal, 1. Mose 2, Vers 7. Es ist dies aus dem zweiten Kapitel, was manchmal behauptet wird als zweiter Schöpfungsbericht, das ich also für grandiosen Blödsinn halte. Wir können uns also hinterher nochmal drüber unterhalten. Wer will. Es ist einfach hier die Schau ins Einzelne gehend, was man durchaus auch vom hebräischen Denken sagen kann. Und Gott hat das hebräische Denken ja benutzt, um sein Wort zu offenbaren. Die also oft so eine Sicht hatten, dass sie zunächst einmal die Gesamtheit global gesagt haben. Und hinterher kommen dann die einzelnen Dinge, die Einzelheiten sozusagen. Und hier stehen also noch mehr Einzelheiten zu dem, was im 1. Mose 1 schon so generell gesagt worden ist. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub, Vers 7, ja, Kapitel 2, Vers 7,
aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Odem des Lebens.
So wurde der Mensch eine lebende Seele. Die biblische Antwort auf unsere Frage, woher der Mensch kommt, lautet: Unser Ich wurde von Gott geschaffen. Seele, was wir sagen, wir können jetzt nicht biblische Anthropologie machen, das ist auch eines der schwierigsten Dinge in der Bibel, weil wir immer nur in Modellform daran gehen können. Und ein Modell, also in unserem Verstand haben wir immer nur ein Modell, ja, und das eine Annäherung ist an die biblischen Wahrheiten. Modell gibt also immer nur ein Stück von den Wahrheiten wieder, ähnlich wie beim Atommodell. Solche Leute geben, die glauben allen Ernstes, dass da irgendwo Atomkern ist und dann schwirren die Elektronen schön brav auf den Elektronenschalen da ringsrum. Ich habe das bald gemerkt, als ich dann Physik studiert habe, dass das also wahrlich nicht so ist. Es ist bloß ein Modell, damit kann man rechnen. Und es hilft auch ein Stück. Aber es ist lange nicht alles. Und die Wirklichkeit ist oft sehr viel komplizierter. Das nur nebenbei. Also, deswegen das nicht so viel von der Anthropologie. Nur so viel. Die Aussage, unser Ich wurde von Gott geschaffen. Also Seele im Sinne auch von Persönlichkeit. Und genau das glauben heute viele Menschen nicht mehr. Viele Menschen glauben ja der Bibel nicht mehr. Und sogar Menschen, die an Gott glauben, denken oft, dass die Bibel veraltet und missverständlich sei, wenn sie nämlich die Art und Weise beschreibt, wie der Mensch entstanden ist. Sie behauptet also, die Wissenschaft habe entdeckt, dass das Leben vor vielen Millionen Jahren durch Zufall entstanden ist. Das ist es ja, was heute in den Schulen gelehrt wird, was durch Radio und Zeitungen und Fernsehen verbreitet wird. Und die meisten Menschen in der Welt, der westlichen Welt, eigentlich überall, glauben, dass das wahr ist. Die Theorie hat mindestens einen Vorteil, sie ermöglicht nämlich, zu vergessen. Es war damals tatsächlich so, dass also solche Typen wie Karl Marx und so sehr dankbar waren, dass Darwin endlich also so eine Sache gefunden hatte, dass sie ihren Unglauben nur noch einigermaßen den Leuten glaubhaft machen konnten. Ja, und er wollte tatsächlich, Karl Marx, sein Buch, ich glaube es war das Kapital, dem Darwin widmen, der aber dann dankend abgelehnt hat. So, nun gibt es aber doch auch eine ganze Anzahl von Menschen, die Gott lieb haben. Und ich nehme an, wir gehören alle dazu. Und ich nehme auch an, ich setze es einfach mal voraus, in der Gemeinde kann ich es nicht immer voraussetzen. Wir alle kennen auch Menschen, kennen wirklich Menschen, die Gott noch nicht lieben. Und die Gott auch nicht kennen. Ich meine, sollte das nicht der Fall sein, brauchen wir eigentlich nicht weiterzumachen. Wozu brauchen wir Apologetik? Wenn wir nie Kontakt haben mit Menschen, die Gott nicht kennen und auch mit ihnen sprechen, über den Glauben. Da können wir also das Thema vergessen, abhaken, das ist dann irgendwie ein Stück Theologie oder irgend sowas, lassen wir das. Aber setzen wir mal voraus, wir sind also nicht steril geworden und haben noch Kontakte mit Fremden und überhaupt welche, sind also auch in der Lage, mit Ungläubigen oder Unwissenden oder wie wir es da bezeichnen wollen, über den Glauben zu reden. Und manche Leute haben sich bestimmt schon mal gewundert, warum wir eigentlich an Gott glauben. Wie wir noch an Gott glauben können. Wie kann das sein? Das ist doch alles von der Wissenschaft überholt, sagen sie. Und das ist doch die Erde durch einen Urknall entstanden. Die wurde doch nicht von Gott geschaffen, die Erde. Das ist also ihre Argumentation. Sie glauben, das ist selbstverständlich. Und damit sind wir mitten im Thema. Das heißt also Apologetik oder sollen wir das Evangelium verteidigen? Ihr habt es eigentlich schon gemerkt, wir kommen ja gar nicht drum rum. Zwangsläufig, wenn wir mit Leuten zu tun haben, müssen wir mit ihnen sprechen. Wenn wir etwas von unserem Herrn sagen wollen, werden wir gefragt. Und es ist nicht gut, wenn wir da keine Antwort geben können. Jemand hat es mal so gesagt, heutzutage ist es nicht genug, dass wir wissen, was wir glauben, wir müssen auch wissen, warum wir glauben. Jeder Christ sollte fähig sein, seinen Glauben zu verteidigen. Unser Glaube ist doch kein nebulöses Etwas, sondern eine Tatsache, über die man klar und vernünftig Auskunft geben kann. Und deswegen soll man das auch tun. Und zum Zweiten gründet sich unser Glaube ja nicht auf irgendwelche verschwommenen Mythen,
Sagen oder Erzählungen, sondern auf Fakten, auf klare Fakten der Geschichte. Und darüber kann man Auskunft geben. Und zum Dritten haben wir die Bibel, ein durchaus vernünftiges Buch. Die Reihenfolge ist jetzt keine Wertigkeit, die ich eben genannt habe. Ich denke, William Tyndale hatte recht, wenn er sagt, ein Bauernjunge, der die Bibel liest, weiß mehr von Gott als der gelehrteste Geistliche, der sie ignoriert. Und irgendwann hat ein Bruder, es war, glaube ich, ein Theologe, ein Gläubiger, mal gesagt, ihr Leute, habt doch keine Angst vor den Theologen. Mit der Bibel in der Hand könnt ihr gegen jeden bestehen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Nun, Apologetik. Ich möchte ein bisschen unterteilen. Erstens, was ist Apologetik? Man könnte jetzt mal definieren, sehr kurz, vielleicht auch ein kleines bisschen verkürzt. Apologetik meint eine Verteidigung des Glaubens, des christlichen Glaubens, mit den Mitteln der Vernunft. Ich meine nicht, dass hierbei die Wirkung des Geistes Gottes ausgeschlossen ist, dass ihr das bitte jetzt nicht da reinlegt. Ja? Ich sage deswegen, das ein bisschen verkürzt. Bloß mal, um es richtig deutlich zu machen, zunächst Verteidigung des christlichen Glaubens mit den Mitteln der Vernunft. Und schon in apostolischer Zeit hat es Gläubige gegeben, die waren von ihrer Notwendigkeit fest überzeugt und haben sich immer auch ihren Mitmenschen zugewendet mit den Mitteln der Apologetik, der Apologie. Und dabei haben sie verstanden, natürlich, dass die wirkliche Verteidigung immer im Angriff liegt. Es ging letztlich auch um den Angriff des Evangeliums auf diese Menschen, auf die Irrtümer der Zeit. Und das ist es letztlich, ja. Das ist letztlich auch ein Stück Apologetik. Der Angriff des Evangeliums auf die Irrtümer der Zeit, auf alle Arten von Scheinwahrheiten, auch wenn sie noch so wissenschaftlich getarnt sind. Es gibt eine Menge, was da so als Wahrheit ausgegeben wird und was die Leute einfach nicht mehr hinterfragen. Wir als Christen könnten manchen einen guten Dienst tun, indem wir es hinterfragen. Die Alten dabei, so in der alten Kirche, haben unterschieden zwischen Apologetik und Polemik, wobei Polemik für sie die Auseinandersetzung mit Irrlehren war innerhalb der Kirche und Apologetik also mehr der Angriff des Evangeliums nach außen hin. Beides ist ja nötig. Damals also mehr Auseinandersetzung mit dem gebildeten Heidentum. Einer der ältesten Apologeten ist Tertullian. Er schrieb um das Jahr 197, also in einer Zeit der Christenverfolgung, eine Schrift zur Verteidigung der Gläubigen gegenüber den damals karthagischen Behörden. Und er versuchte einfach, auch die Behörden ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und sehr zahm war dieser Mann nicht in seiner Ausdrucksweise. Ich lese mal ein paar Beispiele vor. Also in Kapitel 40 seines Apologeticum sagt er Folgendes. Welcher Ruhm für einen Gerichtspräsidenten, einen Christen ausfindig gemacht zu haben, der schon 100 Kinder gefressen hätte. Oder, das ist bekannter, das andere Zitat. Also, wenn die Tiberüberschwemmung bis an die Stadtmauer steigt, wenn die Nilüberschwemmung nicht bis an die Felder steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde erbebt, wenn es eine Hungersnot oder eine Seuche gibt, sogleich schreit man die Christen vor den Löwen. So viele vor einen. Also ihr seht, das ist auch ganz schön spitz. Aus Kapitel 2. Was ist ungerechter, als etwas zu hassen, was man gar nicht kennt? Oder weiteres Zitat, ihr wollt uns durch die Folter zwingen, die Verbrechen abzuleugnen, die ihr doch als vorhanden voraussetzt. Deswegen fordert ihr uns ja. Den Christen hält man für einen Menschen, der sämtlicher Verbrechen schuldig ist. Für einen Feind der Götter, des Kaisers, der Gesetze, der Sitten, ja der ganzen Natur. Aber man zwingt ihn abzuleugnen, um ihn dann freizusprechen. Also Tertullian sagt, was das für eine Logik ist. Leute, begreift ihr nicht, dass ihr den größten Blödsinn macht? Indem ihr also sie erst anklagt gewisser Dinge und dann, wenn sie das abgeleugnet haben, sprecht ihr sie frei. Wichtige Sachfragen für die Apologetik waren außerdem immer der Zusammenhang von Glauben und Erkennen. die Frage von Schöpfung, Naturwissenschaft, auch in einem gewissen Sinn, wie man sie damals schon verstand, die Frage nach dem Wunder, die kommen einfach und die kamen immer in der Christenheit, solche Fragen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Schicksal, nach dem Leid, nach Krankheit, nach Sünde, nach Krieg, nach Politik, nach der Einzigartigkeit des Christentums, diese Fragen kamen auch schon damals. Wieso seid ihr die Einzigen, die Recht haben? Und erst in der letzten Woche bin ich anschließend an der Evangelisation sehr scharf angegriffen, wie ich das also noch nie so erlebt hatte von jemand hinterher, der also massiv in Frage stellte, wahrscheinlich doch allerhand angeknackst war von der Botschaft und dann also förmlich außer sich war, dass Jesus Christus der einzige Weg sein soll. Das konnte er nicht verkraften. Nun ja, ihr seht also, das wollte ich deutlich machen, Apologetik hat immer einen starken missionarischen Aspekt. Es geht wirklich um die Fragen, die auftreten, wenn Christen mit Nichtchristen sprechen. Fragen, die Nichtchristen haben. Das war also zum ersten Punkt, was ist Apologetik? Zweitens, was sagt die Schrift eigentlich dazu? Wenn ich in der Gemeinde darüber spreche, muss ich mich zunächst ein bisschen absichern. Wer Brüdergemeinden kennt, weiß das, wie das manchmal ist. Also 2.1, falsch verstandene Bibelstellen. Ich denke, das sollte man hier deutlich sagen. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, wenn ich also über solche Dinge gesprochen habe. Ja, aber hat der Herr Jesus nicht ausdrücklich gesagt, dass der Heilige Geist uns dann eingeben würde, was wir zu sagen haben? Das steht doch in der Schrift. Ja, das stimmt. Aber gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was steht da wirklich? Schlagen wir es ruhig mal auf. Lukas 12 zunächst. Lukas 12, Vers 11. Wenn sie euch aber vor Obrigkeiten und Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Es stimmt, hier steht tatsächlich für verantworten das griechische Wort apologeomai. Verantworten heißt ein Stück auch verteidigen. Also, hier steht deutlich, so sollt ihr euch nicht sorgen, wenn sie euch vor die Obrigkeiten und Machthaber führen. Weiter, Kapitel 21, Vers 14. Da steht, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. 21,14, Lukas 21,14. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Widersteht hier auch mit Recht das Wort apologeomai, für verantworten. Aber in beiden Fällen, wir brauchen bloß ein paar Verse vorher zu gucken hier bei Lukas 21, bei dem anderen war es schon klar, es ist eindeutig gesagt, um welche Situation das hier geht, nämlich um die Verfolgungssituation. Wenn wir verfolgt werden, wenn wir vor Gericht gestellt werden, es geht nicht hier um die Missionssituation, obwohl das natürlich beides miteinander identisch sein kann und wir... Aber wir sollen nicht ängstlich sein an dieser Stelle und uns einen Verteidiger suchen und wer weiß was alles. An dieser Stelle sollt ihr eben wirklich keine Angst haben. Aber, also Gott wird euch auf jeden Fall hier das richtige Wort sagen, aber diese Verheißung gilt nicht auch automatisch für das einfache evangelistische Gespräch. Da gibt es nämlich auch andere Bibelstellen, und eine von denen möchte ich jetzt mal mit euch lesen, Kolosser 4, Vers 5. Die ist mir äußerst wichtig, gerade in diesem Zusammenhang. Kolosser 4, Vers 5. Hier ist auch eindeutig Missionssituation, das ist keine Frage. Hier steht, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Zunächst, es geht eindeutig um die, die draußen sind. Setzt voraus, dass wir drin sind, also wiedergeboren sind und andere nicht. Und ihnen soll man begegnen mit Weisheit. Und es ist erschütternd zu sehen, wenn ich mich selbst angucke, so meine ersten evangelistischen Versuche, es ist haarsträubend, wie dumm man sich dabei anstellt. Das hat der Herr aber nie gesagt, dass man das so dumm wie möglich machen soll. Also ich weiß noch so, als Jugendliche so mal eingeladen zu einer Evangelisation, dann irgendwo einfach Einladungen verteilt und die Leute wollten nicht so recht und das werden sie schon noch bereuen, dass sie nicht kommen. Also wahrlich habe ich das gesagt. Hinterher fragt man sich, also das ist, also war weder anständig, noch höflich, noch weise, noch sonst irgendwas. Das war Dummheit. Oder noch als Student in Halle, kann ich mich erinnern, wir luden auch wiederum ein für die Evangelisation. Zwei junge Burschen aus der Jugend und so gehen so durch die Straße lang, treffen da zwei Mädchen, fragen, habt ihr heute Abend Zeit? Also die haben sich vermutlich auch an den Kopf gegriffen und haben also alles Mögliche gedacht. Bloß nicht. Natürlich haben wir dann sehr schnell weitergeredet, als wir gemerkt haben, dass sie also gewaltig Luft geholt hatten aufgrund dieser Frage. Der Herr hat nicht gesagt, dass wir uns so dumm wie möglich anstellen sollen, sondern wandelt in Weisheit bitte. Also überlegt euch doch das mal. Und ich muss schon sagen, auch wenn das manchmal täuscht, aber ich bin wahrlich nicht ein Typ, der sehr schnell Kontakt findet. Hab da immer große Mühe und habe mir dann wirklich auch richtig Worte zurechtgelegt. Mag mancher sich also ärgern darüber, tut mir leid, aber ich kann es nicht anders. Und ich merke, das geht auch. Ich habe also Standardformel, wenn ich irgendeinen Anhalter mitnehme und so, die verrate ich jetzt nicht. Müsst ihr hinterher danach fragen. So, aber jetzt geht's weiter. Euer Wort sei allezeit in Gnade. In Gnade ist die Qualität der Worte. Also nicht gnädige Herablassung, sondern es sei gefüllt mit dieser Lieblichkeit, die von Gott kommt. Mit dem Wesen Gottes. Euer Wort sei in Gnade mit Salz gewürzt. Das heißt, ich sag's vom Gegenteil her, doch, liebe Geschwister, nicht auch so langweilig, wie es irgend geht. Manche scheinen das für was Christliches zu halten, dass es langweilig sein muss. Sondern ich soll mir im Gegenteil Mühe geben. Der in der Schöpfung nicht eine Sache so wie die andere gemacht hat, der diese ungeheure Vielfalt hat, unser Gott, sollte ich mir hier nicht auch wirklich Mühe geben, das auch so lebendig wie möglich nur zu sagen, wie es mir möglich ist. Ich kann nicht in die Haut von jemand anders schlüpfen und ich soll auch nicht jemand kopieren einfach. Aber ich kann mir hier sehr wohl Mühe geben. Also auch hier einiges von der Art und Weise, ich will jetzt die Stelle nicht auslegen. Nur das Letzte noch, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das heißt, ihr sollt ihr vorneweg wissen einerseits. Es gibt also zwei Strecken, in die wir das hier auslegen können. Einerseits dieses, ihr sollt euch auf jeden Einzelnen einstellen. Jeder Mensch ist anders. Manchmal gehört auf einen groben Klotz ein grober Keil. Und da muss ich die Stirn haben, das auch mal so zu sagen. Aber wenn ich die gleiche Methode bei jedem anwenden würde, manche sehe ich nie wieder. Also auf jeden einstellen, wie er jedem Einzelnen antworten soll. Das ist also die Betonung darauf. Aber die andere Betonung, wie er jedem Einzelnen antworten sollt. Und was ich so festgestellt habe bei Gesprächen mit Nichtchristen, es sind im Prinzip höchstens eine Handvoll Fragen, die stellen. Das ist überhaupt nicht viel. Erste Frage, fast immer die erste, warum lässt Gott das zu? Ihr lieben Leute, da kann man sich doch mal eine Antwort zurechtlegen darauf, dass man wirklich an dieser Stelle einsteigen kann. Warum gibt es so viele verschiedene Religionen? Warum dann so viele Kirchen? Ja, und so ähnlich. Also, das sind wahrlich nicht sehr viele Fragen, die da kommen. Und da kann man sich wirklich mal was überlegen. Bitte schön, wir könnten nachher noch drüber sprechen, falls wir noch Zeit haben. So, andererseits, viele Christen sagen, es sei falsch, mit dem Verstand zu arbeiten.
Sie sagen, lass dich von den Fragen der Leute nicht ablenken, predige ihnen einfach das Evangelium. Mit dieser Einstellung werden wir vielleicht manche überrumpeln können. Aber Menschen, die fragen, die wirklich fragend sind, oft sind es vielleicht mehr Intellektuelle, werden wir auf diese Weise nie erreichen. Denn diese Menschen würden aus diesem Verhalten schließen, ich habe keine Antwort auf Ihre Fragen. Ich mache es dann praktisch so, wenn Sie mir eine Frage gestellt haben, ich gehe gar nicht drauf ein und donnere nun los mit dem Evangelium, du musst dich bekehren und so, der weiß mit dem Begriff überhaupt nichts anzufangen. Oder kommt doch zu einer Evangelisation, das ist für ihn ein böhmisches Dorf. Er weiß nicht, was das Wort heißt. Es ist ein totales Fremdwort. Ja? Wenn ich also so argumentiere, dann kann er nur schließen, ich weiß keine Antwort auf seine Frage und ich bin für ihn gestorben. Ich bin dann nur so wie der Lehrer, der eben auf eine gewisse Frage, die er nicht beantworten kann, anfängt irgendwie rumzueiern und dann ein anderes Thema sucht. Und diese Leute schließen dann, es gäbe also auf ihre Fragen keine Antworten. Und das ist schlimm. Und wir selbst kämen ja manchmal in Schwierigkeiten, wenn unser Glaube echt hart angefragt wird. Ich denke, wir dürfen vor der intellektuellen Anmaßung eines Menschen nicht kapitulieren. Das sind ja auch bloß Anmaßungen von Menschen, ihre Meinung. Sondern wir müssen auf seine ehrlichen Fragen eingehen. Der ganze Mensch muss sich ja bekehren. Sein Verstand, sein Gefühl und sein Wille. Und ich bin beeindruckt, dass die Worte im Neuen Testament, die mit dieser Umkehr zusammenhängen, gerade alle drei Bereiche abdecken. Wenn ich es mal etwa Reue nehme, Buße nehme, Bekehrung nehme, diese drei Begriffe. Reue, oft der Schwerpunkt auf dem Gefühl. Ich bereue das, was ich getan habe. Ja? Buße, ziemlich eindeutig bei dem Verstand. Metanoia heißt die Einstellung ändern. Die Einstellung ändern, die Art und Weise, wie man denkt, die Richtung, in die man denkt. Und das ist ungeheuer wichtig für einen Menschen. Und Bekehrung dann vielleicht mehr der Schwerpunkt, jetzt kehre ich um, ich will das jetzt auch. Es ist ein Versuch, das ein bisschen zu deuten. Man kann es an manchen Stellen auch deutlich machen von der Schrift her. Das war 1.1. Falsch verstandene Bibelstellen und ein Stück dagegen. Apologetik im Neuen Testament 2.2. Da schreibt Paulus im Philipperbrief, da möchte ich etwas lesen, Kapitel 1, Vers 7. Seine Aussage ist, in der Verteidigung, Apologia und Bekräftigung des Evangeliums seid ihr alle meine Mitteilhaber in der Gnade. Also ihr habt daran Anteil. Ja, in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. In dem ersten Wort dahinter steckt das Apologia. Vers 16 im gleichen Kapitel sagt das Paulus noch einmal. Ja, da geht es um die, die aus Neid und Streitsucht auch Christus predigen. Einige aber auch aus gutem Willen, Vers 15 dann, diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Zur Apologetik des Evangeliums. Der Apostel Paulus hat also sehr wohl die Notwendigkeit auch der Verteidigung, die offensichtlich im Angriff liegt, des Evangeliums erkannt. Und sich trotz 1. Korinther 2, Vers 4 und 5 nicht gescheut, auch Verstandesargumente in seine Evangelisation mit einzubauen, sehr deutlich. 1. Korinther 2, Vers 4, es wird auch oft wiederum dagegen ins Feld geführt von manchen Geschwistern, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das hat Paulus auch gesagt. Und er wusste das sehr wohl, dass das bei ihm so ist. Es wird langsam warm.
Wir sagen doch nichts, brauchst nicht zu verteidigen.
Ja, manchmal muss man was vorwegnehmen. Paulus hat sich doch nicht so dumm wie möglich angestellt bei der Evangelisation, sondern er wollte, und das ist hier deutlich, niemals menschliche Weisheit mit der Kraft Gottes verwechseln. Und niemals Kraft Gottes durch menschliche Weisheit ersetzen. Das wäre das Schlimme. Das wäre sehr schlimm. Das hat er nie gemacht. Überhaupt keiner der Apostel. Und wenn wir gerade die biblischen Bücher mal studieren, da werden wir ja merken, was für eine frappierende Logik auch da drin steckt. Wie das aufgebaut ist. Ja, wie es uns Fred etwa am ersten Abend gesagt hat, schon vom ersten Petrusbrief. Ja, wie das deutlich ist. Und an vielen anderen Stellen merkt man das. Aber er hat sich wirklich auch überlegt, wie er zu den entsprechenden Leuten reden kann und wurde eben dann den Juden, ein Jude, denen ohne Gesetz, wie einer ohne Gesetz. Und auch selbst die, wenn ich es mal so sagen darf, gewöhnlichen Gläubigen, das wird uns Paulus vielleicht übel nehmen, so ein Wort, oder Petrus, sie wurden von Petrus ermuntert, in der Verteidigung des Evangeliums mitzuarbeiten. Also alle Gläubigen. Macht da mit bei der Verteidigung des Evangeliums, um jederzeit Rechenschaft über das, was sie glaubten und hofften, ablegen zu können. Diese Rechenschaft von der Hoffnung. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, Apologia wieder, die Apologetik wieder, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also ich bin stutzig geworden über den Nachsatz, der da noch steht, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also zunächst, jederzeit bereit zur Verantwortung über die Hoffnung, die in euch ist. Das heißt, die Hoffnung muss so deutlich gewesen sein bei den Christen, dass die gefragt haben, die Nichtchristen. Wozu brauchen wir sich sonst zu verantworten, wenn man nicht gefragt wird, wenn die Hoffnung nicht angefragt wird? Also nach dem Motto, wie kannst denn du in so einer verrückten Zeit überhaupt noch Hoffnung haben? Und das finde ich schon gut, wenn Christen an dieser Stelle angefragt werden. Und dann verteile ich das. Und offensichtlich, also mir scheint das jedenfalls so zu sein, dass die Christen damals, eher auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind und durchaus Selbstbewusstsein hatten. Und Mut hatten, das zu sagen. Deswegen muss sie Petrus ermahnen, bitte macht das also sanftmütig und ehrerbietig. Ja? Denkt nicht, ihr seid die besseren Leute. Ich habe bei den Christen so beobachtet, heute ist fast immer umgekehrt. Die haben eine Angst und verstecken sich irgendwo in die Ecke. So ein klein kariertes Armsünder-Christentum. Ach, ich Armer und ich bin ja nichts. In einer gewissen Hinsicht stimmt das immer, wenn ich vor meinem Herrn stehe. Aber Paulus kann sich auch rühmen, was ihnen geschenkt worden ist. Also da, fürchte ich, geht uns manches ab, was die Gläubigen damals hatten. Meine Apologetik ist eine unaufgehbare Lebensäußerung der Gemeinde Jesu. Eine Gemeinde ohne Apologetik ist tot, denn sie evangelisiert nicht mehr. Die sprechen nämlich nicht mehr mit Nichtchristen. Also die einzelnen Gläubigen, ja? Bestenfalls laden die mal ein und predigen sie an. Und das, ich meine, nach meiner Erfahrung, wenn das gut geht, die Sache, dann kann man immerhin ungefähr so seine Zahl halten, dass sich in 3 Jahren mal einer bekehrt. Das passiert schon bei so einer Art Evangelisation. Wie bitte? Nein, das sieht man nicht unbedingt so an, aber ihr versteht, die Gläubigen haben es wirklich geschafft, in so einem Ghetto-Christentum sich zurückzuziehen, in den etablierten Gemeinden. Ob das ein Problem ist der zweiten, dritten Generation? Ich kann es auch verstehen, wenn gläubige Eltern zum Beispiel Angst haben um ihre Kinder, wenn die weltliche Freunde haben, ja, das in diese Richtung, man hat die Kontakte nicht mehr zu Nichtchristen. Wenn auch einer nicht bekehrt ist, ist es auch problematisch. Dann wird nämlich oft das so, da passiert das oft, dass der Gläubige abrutscht. Der noch nicht Gläubige, der aus dem christlichen Umfeld kommt, so muss ich ja sagen. Also die Gemeinden wissen es oft nicht mehr.
Da, wo Gläubige sich um das Heil ihrer Mitmenschen kümmern, dann werden sie auch das wissen, was sie denken, diese Menschen. Und sie werden sich um das kümmern, was ihre Mitmenschen, also die, die sie kennen, mit denen sie Kontakt haben, wirklich denken. Wo das nicht geschieht, dann wird entweder nicht mehr evangelisiert oder das Evangelium wird nur als Knüppel benutzt, um auf die Leute einzuschlagen. Und das ist wohl nicht der Sinn der Sache. Drittens, Ziele der Apologetik. Ein gewisser Hamann hat einmal gesagt, wenn die Narren sind, die in ihrem Herzen das Dasein Gottes leugnen, kommen mir die noch unsinniger vor, die selbiges erst beweisen wollen. Er wollte also sehr scharf einen Hieb gegen die Gottesbeweise loslassen. Nun gut, darum kann es uns wirklich nicht gehen. Gott ist nicht in dem Sinn beweisbar, dass ein Mensch auf dem Weg der Logik direkt zu ihm hingeführt werden könnte. Das geht wirklich nicht. Ein Mensch kann sowieso nicht gegen seinen Willen überzeugt werden. Im Grunde glaubt ein Mensch nur das, was er glauben will. Gott lässt sich nicht logisch beweisen, aber er erweist sich natürlich in der Schöpfung, in der Geschichte, in der ihn vernehmenden menschlichen Vernunft. Und die Gottesbeweise, ich habe mich mal vor einiger Zeit damit beschäftigt, zeigen mehr eigentlich die Notwendigkeit der Existenz Gottes und helfen mir eigentlich in umgekehrter Richtung, nämlich, dass die Steine des intellektuellen Anstoßes am Glauben sozusagen bei ihnen von der Rollbahn weggerollt werden können, damit der Glaube jetzt starten kann bei ihnen. Dass also im Vorfeld hier was aufgeräumt wird. Und Apologetik in dem Sinne will auch Menschen helfen, die Hürden zu überspringen, die zwischen ihnen und Christus stehen. Und hat natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Angriffsziel, nämlich alles Widergöttliche, jede Erkenntnis, die sich erhebt gegen, oder jedes Gebäude, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Christi, ja, dieses Gebäude abzureißen. Ich habe ja bei uns dann manchmal auch über solche Fragen Schöpfung, Evolution gesprochen, manchmal mit Hilfe von Dias und so, alles so selbst zurechtgezimmert. Ich war eigentlich immer überzeugt, durch so ein Thema glaube ich nicht, dass ich jemand zum Glauben führen kann. Bis ich dann mal selbst vom Gegenteil überzeugt wurde, auf irgendeinem Jugendtag, habe ich also das Thema gemacht. Und 2 Jahre später trat da so ein junger Bursche auf, hat ein Zeugnis gesagt und hat gesagt, also von diesem Abend, wo ich darüber gesprochen hatte, wie er sich an diesem Abend später noch in der Nacht eigentlich bekehrt hat. Was ich dabei geleistet hatte, war eigentlich nur, ich habe also seine Weltanschauung total zerstört. Und dann waren da noch so ein paar Bibelschüler von uns in der Nähe und mit denen hat er noch diskutiert abends. Die haben dann doch mehr das positive Gegenstück vom Evangelium her gesagt. Und dann noch später in der Nacht hat er das erste Mal gewagt, auch zu Gott zu beten. Also, versteht ihr, diese Aufgabe hat es schon manchmal, dieses, was sich so erhebt und was man so als Schwelle oder wie man es auch nennen will, was man vor sich aufrichtet, das niederzureißen. Apologetik. Oder wie es Clark Pinnock ausgedrückt hat. Das Herz kann sich einer Sache nicht freuen, die der Verstand ablehnt. Wir verwenden doch auch unseren Verstand, um zu begreifen, warum wir an Christus glauben. Ja, und dabei sollte uns klar sein, dass unser Glaube in einer gewissen Hinsicht objektiv ist. Das heißt, auf einen Gegenstand bezogen ist. Auf Christus. Oder eine Person, besser gesagt. Ja. Und es gibt nämlich heutzutage viele Theologien, die das bestreiten. Sie sind dann mehr Philosophien. Und Theologen sind oft wirklich auch mehr Philosophen in einer ganz bestimmten Hinsicht als Theologen, denn sie haben auch den Glauben dann subjektiv gemacht. Sie sagen dann gern, es ist doch nebensächlich, was man glaubt, Hauptsache man glaubt. Das ist so ein Schlagwort, was oft kommt heute. Hauptsache man hat irgendeinen Glauben, da sagt eben dann der Professor zu seinem Studenten,
Also ob die Auferstehung Jesu nun stattgefunden hat oder nicht, darum geht's doch gar nicht. Hauptsache, sie glauben an die Auferstehung. Ja, wenn man bloß den letzten Satz nimmt, dann klingt das ja noch fromm. Wenn man den ersten Satz dazu nimmt, dann merkt man auf einmal, was dahinter steckt. Oder wie ich selber gehört habe in einer Diskussion mit einem Superintendenten bei uns in Wolgast, und er hat sich das sehr vorsichtig ausgedrückt, bei uns, als wir studiert haben, war es uns nicht so ganz klar, ist nun die Auferstehung Jesu historisch oder ist der Glaube an die Auferstehung historisch? Letzteres stimmt natürlich immer. Das ist klar, ja, die war natürlich auch schon da, der Glaube an die Auferstehung. Aber da fällt doch alles weg. Der Apostel Paulus war wirklich da ganz anderer Meinung als solche Theologen. Er sagt, unser Glaube hängt völlig mit der Tatsache der Auferstehung Jesu zusammen und nicht umgekehrt. Nicht mein Glaube macht die Auferstehung zur Auferstehung, sondern die Auferstehung des Herrn Jesus macht meinen Glauben überhaupt erst möglich. Ansonsten sind wir wirklich eine Abart von irgendwelchen armen Irren. Das sagt Paulus, könnt ihr nachlesen. Viertens. Die Mittel der Apologetik, und jetzt bin ich schon bald am Ende, wir haben da noch ein bisschen Zeit zum Sprechen. Die Mittel der Apologetik sind schon Verstand, bitte ich meine aber dabei immer, der Verstand, der unter der Leitung des Christus ist, der sich Christus untergeordnet hat, der gefangen genommen ist, sagen wir es biblisch, in den Gehorsam des Christus. Das meine ich damit. Unsere Gedanken, ja, unser Verstand in dieser Richtung. Von daher ist es so wichtig, dass unsere Geschwister lernen, biblisch zu denken. Also den Verstand gefangen zu nehmen von dem Gehorsam, auch gegenüber Christus und seinem Wort. Und ich erlebe es schon oft, auch in unseren Versammlungen, Brüderversammlungen, die ich nun von Kind auf an kenne, dass da vieles einfach nachgesagt wird aus Gründen der Tradition. Ja, natürlich ist es einfacher, aber man hat es nicht nachgeprüft an der Schrift. Und wenn jemand mal kommt und irgendein Argument bringt, die können sich nicht mehr verteidigen. Und die sagen dann wirklich so, du musst eben glauben. Augen zu und drauf. Ja, aber dass junge Leute das nicht befriedigt und dass sie uns weglaufen, das passiert nämlich dann. Wenn wir wieder lernen, biblisch zu denken, auch die Gedanken der Schrift nachzuvollziehen und wirklich mal zu lesen, was steht denn wirklich da? Mit Redlichkeit, mit Aufrichtigkeit, manchmal auch schlicht und ergreifend mit Verstand hat es was zu tun. Ja, wirklich. Das ist also ein Problem. Ja? Mittel der Apologetik ist auch der Verstand, den Gott mir geschenkt hat. Das Zweite, hier muss ich auch gleich einschränken und vorsichtig sagen, Erfahrung. Unsere persönliche Erfahrung kann die verstandesmäßig erkannte Wahrheit nur bestätigen. Also Erfahrung muss immer im Gleichgewicht mit der Wahrheit bleiben. Niemals an erster Stelle stehen. Johannes 8, Vers 32 sagt der Herr Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen ist ja dann auch wirklich eine Erfahrung. Und zunächst, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wobei das biblische Erkennen, wie uns ja wohl bewusst ist, sehr viel mehr ist als nur verstandesmäßig, sondern wesensmäßig. Erfassen. Also nicht nur den intellektuellen Aspekt, sondern die Beziehung zur Wahrheit. Das meint es eigentlich, zu erkennen. Ja, die Beziehung zu ihm haben, zu unserem Herrn und auch zu seinem Wort. Und ohne diese Beziehung zu dem Herrn Jesus selbst und zu seinem Wort kann Erfahrung sehr gefährlich sein. Ich habe also eine ganze Weile auch gebraucht, um das einigermaßen klar zu kriegen bei mir. Es gibt zum Beispiel Mormonen, die aufgrund ihrer Entscheidung, sich der Mormonenkirche anzuschließen, eine echte Veränderung erfahren haben, die das auch bezeugen können. Dann haben wir weiter nichts, dann steht Erfahrung gegen Erfahrung. Es ist Kleidung, diese Erfahrung. Es geht um Erfahrung aufgrund der Beziehung zu Christus und seinem Wort. Das steht an erster Stelle. Die Mittel der Apologetik, Verstand und Erfahrung. Es gehört aber auch noch was anderes dazu, nämlich die Art und Weise unseres Auftretens. Wer dem anderen die Wahrheit wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlägt, der wird kaum als Werkzeug zu seiner Bekehrung gebraucht werden können. Jakobus sagt es so, Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Was da für Qualitäten an der Wahrheit sind und auch an der Art und Weise, wie wir die Wahrheit weitergeben. Jakobus 3, Vers 17 war das für die, die es aufschlagen wollen. Und noch eine andere Stelle, wo das ähnlich gesagt wird. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Und das gilt bestimmt nicht nur Gläubigen gegenüber, nicht nur untereinander unter den Gläubigen, sondern auch Nichtchristen gegenüber. Zum Schluss noch etwas zu den Grenzen der Apologetik. Fünftens, die Grenzen der Apologetik. Ich will es hier nur noch einmal wiederholen. Apologetik kann Gott und die Wahrheit des Evangeliums nicht so beweisen, dass ein Mensch, der unseren Argumenten folgt, auf diese Weise schlüssig zum Glauben an Gott kommt. Es muss noch wirklich was anderes dazukommen. Natürlich erkennen wir an, ich jedenfalls würde es anerkennen, die Nützlichkeit der Gottesbeweise. Aber mehr eigentlich in dieser anderen Hinsicht, dass ihm sein Gebäude angeknackst wird. Francis Schäffer hat sich ja über solche Dinge auch viel Gedanken gemacht. Und er sagt, freilich, es ist gefährlich, wenn du ihm sein Gebäude zerstört hast, dann hat er keinen Schutz mehr. Du darfst ihn da nicht im Stich lassen, du musst ihm unbedingt das Evangelium dann auch sagen, positiv. Man darf nicht bloß das eine machen, zerstören, man muss ja aufbauen. Aber wir wollen versuchen, auch unseren Mitmenschen die Wahrheiten des Evangeliums einsichtig zu machen. Wie es auch der Apostel Paulus versucht hat, wie es immer wieder gemacht hat, wie man es seinen Briefen abspürt, zum Teil auch den Predigten, soweit sie uns jetzt überliefert sind. Auf dem Areopag ist das allertypischste Beispiel, die Rede damals. Aber auch bei den anderen. Petrus setzt wieder an einer anderen Stelle ein. Aber sie haben sie wirklich auch geführt. Und die konnten mitkommen, konnten das verstehen, was er sagt. Die haben durchaus nicht auf die Tränendrüsen gedrückt. Manche Redner beherrschen das ja recht gut. Die können die Leute zum Weinen bringen und erzählen eine rührselige Geschichte nach der anderen. Dann spricht man schon was an, das Gefühl. Gut, ich kann mit der Logik auch nicht weiter. Wenn ich nur den Verstand der Leute anspreche, dann habe ich ohnehin bloß eine kleine Schicht, die mir vielleicht folgen kann. Was Gott will, ist schon, dass wir das Gewissen treffen. Aber es gehört alles dazu. Wir sind auch keine gefühllosen Menschen. Wir sind ja keine Maschinen. Das gehört alles dazu. Eben der ganze Mensch soll sich bekehren, nach Verstand, Gefühl und Wille. Von daher muss irgendwie auch etwas dabei sein. Und wer dann doch so predigt, wenn es auch um Predigt geht, so wie mir mein Bruder gesagt hat, von jemandem, naja, das war so Kraut und Rüben. Wo man hinterher nicht mehr weiß, was wollte der denn eigentlich? Und bei Paulus weißt du schon genau, was er wollte. Und lies mal nach, die anderen Schriften überhaupt in der Bibel. Gott hat dem Menschen einen Verstand gegeben und der Mensch soll dieses Geschenk Gottes auch gebrauchen. Ich kann damit die Werke Gottes erforschen, ich kann beurteilen, kann Rückschlüsse auf den Erschaffer machen. Die Frage nach der Herkunft des Menschen kann schon beantwortet werden, klar beantwortet werden. Ich bin so ein bisschen verbunden mit der Arbeit, einfach durch meine Führung mit Wort und Wissen hier im Westen. Wir hatten im Osten damals etwas Ähnliches aufgemacht und sind jetzt hier mit diesen Brüdern auch verbunden. Und das war mir sehr wichtig, dass sie das stark betonen. Wir wollen mit unserer Arbeit nicht die Bibel beweisen, obwohl das immer wieder von Leuten so gesagt wird. Das ist nicht wahr, sondern wir gehen aus von der Tatsache des Wortes Gottes als Offenbarung, genauso wie auch die Schöpfung eine Offenbarung Gottes ist, freilich gefallen. Aber wir gehen davon aus, das sind Fakten, die hier stehen. Wir versuchen nicht, das zu beweisen, sondern im Gegenteil, wir versuchen von hier ganz bestimmte Grundsätze in unser wissenschaftliches Denken hineinzunehmen und von daher Wissenschaft zu treiben. Es kommen erstaunliche Ergebnisse heraus. Ich bin eigentlich sehr froh, dass das das Ziel ist. Es wird manchmal sehr verwechselt. Aber da müssen wir jetzt über diese anderen Fragen sehr ausführlich reden. Und wir müssen uns hüten, also wir wollen bitte nicht die Bibel beweisen. Da kommt man nämlich in ganz gefährliche Fahrwasser, wenn man das versucht. Ja? Dann ist die Bibel oder Gott oder der Glaube irgendwie immer bloß so ein Lückenbüßer. Da, wo die Wissenschaft eben noch nicht hin kann, da setzt man dann Gott ein, so unwillkürlich. Nein, wir vertrauen dem Wort als Tatsache. Und mit diesen Vorgaben betreiben wir Wissenschaft, denn das sind die Vorgaben, die die anderen nämlich aus ihrer Philosophie nehmen müssen, wenn sie ein wissenschaftliches Modell, etwa ein Schöpfungsmodell aufbauen wollen. Das geht nämlich nicht anders. Man muss immer einige Annahmen machen, die man prinzipiell niemals beweisen kann. Auch niemals können wird, es sei denn, wir würden mal eine Zeitmaschine erfinden, dass wir nämlich in die Vergangenheit zurückgehen können. Aber sonst werden diese Dinge prinzipiell unbeweisbar bleiben. Wenn ihr wollt, fragt danach, ich könnte es da noch ein bisschen zeigen. Wir wollen uns hüten, naiv auf unsere klugen Antworten zu vertrauen, als ob wir damit wirklich jemanden zu Christus führen könnten. Wenn Gottes Geist nicht den Stolz des Menschen bricht, werden unsere Worte überhaupt nichts ausrichten. Gottes Geist überführt den Menschen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Nicht unsere Argumente. Und erst wenn er wirklich bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird er die Wahrheit des Evangeliums erfahren. Von daher ist es so wichtig, dass auch unser Verstand und unsere Argumente getragen sind, wenn ich es mal so sagen darf, vom Gebet. Und wenn Gottes Geist uns nicht wirklich hilft dabei, ist ja alles, kann man vergessen. Deswegen, ich finde das so wichtig, und das ist mein letztes Wort jetzt aus Johannes 7, Vers 16. Das ist vielleicht das Entscheidende, auch in vieler dieser Argumentationen, Johannes 7, Vers 16, da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das heißt also doch, dieser alte Satz der materialistischen Philosophie, den wir lernen mussten an der Schule, stimmt in dieser Hinsicht, nämlich dass die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Tatsächlich. Der Herr Jesus sagt hier, erst wenn jemand bereit wird, Gottes Willen zu tun, wird er erkennen, ob ich wirklich aus Gott bin. Und das heißt, anders gesagt, es gibt keine theoretische Gewissheit über den Glauben. Es ist unmöglich, dass ein Mensch sachlich prüfen könnte, und das müssen wir Ihnen noch deutlich machen, hat diese Philosophie geprüft und jene, und nun sucht er sich die beste aus, nämlich das Christentum. Das geht nicht. Er wird auf diesem Weg niemals zur Wahrheit kommen. Er wird vielleicht gesucht haben auf dem Weg. Aber Gewissheit kann er erst dann erfahren, wenn er den Schritt gewagt hat und anfangen will, Gott zu gehorchen. Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Also es ist eine Frage des Willens. Willst du denn? Aber wir sollten schon auch dazu helfen, dass der Wille vom Verstand nicht mehr gehindert wird. Ja, das war's, was ich euch sagen wollte. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hätten jetzt also noch ein bisschen Zeit, ja? Bis 5:30 geht's. Und ihr könnt Fragen stellen, dass wir bestimmte spezielle Themen noch ein bisschen ansprechen. Also ich stehe jetzt gern zur Verfügung noch.
Ich muss mal nach Literatur fragen, wo die üblichen Fragen eben schon mal beantwortet werden. Gibt es doch bestimmt.
Ja, Josh McDowell, die Bibel im Test, ist eins. Josh McDowell, im Deutsch ist übersetzt worden, wo ist das rausgekommen? Bei Hensler? Hensler, ja.
Hensler und Membra, da lachte ich zwei Bücher von ihm rausgekommen.
Ja. Ja. Ja, also die Bücher von Wort und Wissen praktisch, die von daher rauskommen, sind ja viel auf dieser Strecke, speziell mit der Evolutionstheorie auf verschiedenen Niveaus. Ja, wo haben wir sonst noch was? Der Kursus Evangelisation und Jüngerschaft, WHO, der hat also ziemlich gute Argumente auch da drin. Den kenne ich. Weiß nicht, ob das jemand kennt, diese Arbeit. Biblische Ausbildung am Ort. Von wo geht denn das aus? Wird das nicht an verschiedenen Strecken gemacht? Weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist das, was mir auf Anhieb einfällt. Die Amerikaner oder Englisch sprechenden Leute haben da meistens mehr gemacht auf der Strecke. Da findet man verschiedene Bücher. Manches ist jetzt schon vielleicht übersetzt. Man muss sich halt mal umgucken. Und schließlich hat man ja auch von Gott den Verstand gekriegt. Und kann sich auf die Fragen, die einem so gestellt werden, doch wirklich mal auch eine Antwort überlegen. Schlüssige. Biblische. Ja, Werner Gitz, Fragen, die oft gestellt werden. Ja, das ist von seiner Evangelisationspraxis. Der arbeitet ja noch als Chef da der Rechenanlage und macht das also in seiner Freizeit, die Zeit der Evangelisation eigentlich und sowas. Ja, von Gitz die Bücher. Na, das ist ja Wort und Wissen letztlich, diese Richtung. Es ist eigentlich auch der Beginn für Theologie im guten Sinn. Das Anliegen, das Evangelium anderen Menschen weiterzusagen. Denn ich mache das doch nicht nur, indem ich Bibelstellen zitiere, sondern ich erkläre die doch. Und in dem Moment mache ich Theologie. Das ist keine Frage, ja? Ich rede von Gott, ich habe eine Lehre von Gott und vermittle die anderen Menschen. Und wir können uns immer nur befleißigen, dass sie so weit wie möglich mit der Schrift übereinstimmt. Aber da geht es immer los an der Stelle. Und wo in einer Gemeinde das also nicht gemacht wird, es ist dann natürlich weithin tot. Ist klar. Bitte.
Wie denkt der andere, mit dem ich das Evangelium sagen will? Und dieses macht sehr viel Mühe, weil da auf diese Ebene zurückzugehen, wie denkt er denn überhaupt? Wie denkt ein Student? Wie denkt jemand, der in der Kirche aufgewachsen ist? Kann nicht einfach nur sagen, die Kindertaufe ist nichts.
Ja.
Von meiner Sicht ja. Aber ich kann es nicht so sagen. Nicht? Ich muss ihn versuchen, dort abzuholen. Und dann ganz klar biblische Wahrheiten zu sagen. Und das ist die Mühe, die wir in Hauskreisen gerade ganz intensiv üben mussten, damit wir, wenn Ungläubige kommen, mit ihnen auch sprechen können, um richtige Antworten zu geben. Nicht, da nützen nicht einfach pauschale Antworten oder die Bibel sagt aber. Wir müssen das begründen können. Können wir uns wirklich in Liebe auf den anderen einstellen? Wie denkt er?
Oder auch die Sprache Kanaan nicht verwenden.
Ja.
Man hat so viele Ausdrücke drauf, Evangelisation, Zeugnis, dies und jenes, da weiß jeder, was den anzufangen. Der Außenstehende, der kann damit überhaupt nicht anfangen.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage.
Bitte.
Welchen Bezug siehst du zwischen Glaubensgrundlage und Apologetik?
Was verstehst du jetzt als Glaubensgrundlage?
Ist Glaubensgrundlage Apologetik oder vermittle ich dem Gegenüber, was ich glaube?
Ich habe deine Frage trotzdem noch nicht verstanden, Entschuldigung. Was verstehst du jetzt unter Glaubensgrundlage? Bekehrung oder Wiedergeburt oder?
Eine Glaubensgrundlage. Wir glauben zum Beispiel, Jesus Christus auch verstanden von den Toten.
Ja.
Das ist ein Punkt, eine Glaubensgrundlage.
Ja.
Er kommt wieder.
Ja.
Das Endgericht.
Ja.
Wie weit ist eine Glaubensgrundlage eine Abgrenzung von der Welt über die Glaubensgrundlage? Auf der Grundlage,
die er aufbaut? Also, wenn ich jetzt von Paulus ausgehe, die Rede auf dem Areopag, hat er zunächst an den Stellen eingesetzt, wo die Leute glauben, um sie dann dorthin zu führen. Und dann war die Sache zu Ende, als er von der Auferstehung sprach. dann war es für die einen klar, es gibt Dinge hier, und das, ich würde das dazu nehmen, als Glaubensgrundlagen, die ich eigentlich prinzipiell nicht beweisen kann, mit denen ich durchaus einsteigen kann in Gespräch. Es kommt ja auf die Umgebung an. Ja? Manche glauben das auch schon, sowas oder so. Unter Umständen könnte man helfen, manche Vorbehalte abzubauen gegen Auferstehung. Man könnte durchaus die Zeugnisse der Bibel mal aufzeigen. Und das hat Josh McDowell sehr gut gemacht. Da findet man wirklich gute Argumente. Auch rein, wenn man die Schriften nimmt und das ernst nimmt, man kann eigentlich gar nicht woanders rauskommen. Das ist eigentlich eine zwingende Notwendigkeit, wenn man ehrlich ist und nicht von vornherein sich abgeblockt hat. Aber manchmal ist es auch nichts weiter, als dass ich es dann bekenne, das glaube ich. Und damit durchaus auch in ein Gespräch einsteigen kann. Die Erfahrung wird es sehr unterschiedlich sein. Ne? Auf jeden Fall im Gegensatz zu, wenn es um falsche Lehren geht oder so, dann ist es klar, dann wird bekannt. Ja. Um das auch deutlich zu machen. Dazu ist ja ein Glaubensbekenntnis oder so, Glaubensgrundlage, wie du es genannt hast. Dazu wird es ja genannt. Dazu wird es ja gemacht. Und haben das die Kirchen und Gemeinden mehr oder weniger immer wieder, auch ob es ausformuliert oder nicht. Ja, man hat es ja doch in seinem Herzen.
Ja. Also eher Polemik.
Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Es wäre eher im Sinne der Polemik als der Apologetik. Der Verteidigung gegen Irrlehre. Und da hat man unter Umständen andere Mittel auch, muss man.
Ja. Oder der Standortbestimmung auch. Wenn jemand fragt, wer seid ihr denn so, sei hier,
ja. Das ja. Wenn er nicht erst die ganze Bibel durchlesen soll, ne? Gut. Haben wir noch Fragen?
Also, wie weit die Kirche als Gemeinde die Kirche nachfolgen darf?
Das ist letztlich das, was Petrus gesagt hat. Seid jederzeit bereit zur Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist. Also, dass das angefragt werden kann. Und dass überhaupt angefragt wird, da muss das Leben stimmen. Ja, ohne mein Leben wird das nicht gemacht. Kaum gemacht. Ja. Ja. Selbstverständlich. Das ist also hier wirklich nur ein Mittel auf einer ganz bestimmten Ebene. Apologetik. Das deckt ja bei weitem nicht alles ab. Da stimme ich aber voll mit überein. Ne? Ja, gut. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann haben wir uns Pause verdient. Sollten wir noch beten miteinander? Das wäre vielleicht ganz gut. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selbst uns ja zu dem Vater gezogen hast, dass wir gerettet sind und dir folgen dürfen. Herr, wir merken schon, wo wir da auch manchmal in Frage gestellt sind, durch unser eigenes Leben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns gnädig bist und immer wieder erinnerst und zurechtbringst, dass unser Leben so ist, dass man uns fragt. Und dass wir aber dann auch imstande sind, Antworten zu geben über unseren Glauben. Bitte hilf uns dabei, Herr. Schenk, dass wir den Mut nicht verlieren, wenn wir auch dabei versagt haben. Hilf uns zum Lernen. Und behalte uns diese ständige Verbindung mit dir, dass du wirklich durch uns reden kannst. Und dass letztlich so dein Name auch durch uns verherrlicht.